Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Sebastian Ottotuama. Er ist Co-Founder und Managing Director von Equity, ein Unternehmen, über das habe ich neulich mit Jan Mitschaika und Otto Birnbaum schon ausführlich gesprochen. Ein sehr spannendes Unternehmen, finde ich, eine spannende Mission. Man kann es, glaube ich, irgendwo in dem ganzen Kontext Angelist oder, wir werden gleich hören, auch Bloomberg verorten. Es geht um Venture Capital und zwar um die Demokratisierung von Venture Capital. Es geht darum, Tools zur effizienteren Verwaltung und ich glaube auch zum effizienteren Trading zur Verfügung zu stellen. Ein spannender Markt, gedanklich natürlich auch in dem ganzen Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Von daher super interessant, ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Sebastian Ottotuama, Co-Founder und Managing Director von Equity. Viel Spaß.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Sebastian, hi, freut mich.
Hi Jan, freut mich ebenfalls.
Cool, dass wir sprechen. Ja, natürlich. Spannendes Thema. Ich habe ja neulich mit Otto, mit Jan schon darüber gesprochen. Die waren ganz angetan. Erzähl doch mal, ihr wollt quasi den VC-Markt neu aufrollen.
Also, absolut. Ich glaube, die Asset-Klasse, Venture Capital und dann erstmal im gesamten Rahmen das Thema Eigenkapital und Eigenkapitaltransaktionen laufen sehr ineffizient. Das hattest du ja mit Jan und Otto auch schon mal thematisiert. Finde ich toll, wie ihr das aufgenommen habt. Und uns geht es darum, tatsächlich den privaten Kapitalmarkt deutlich effizienter zu gestalten. Und Venture Capital ist eine Asset-Klasse, die dazu gehört. Genau, damit fangen wir an.
Muss man vielleicht einmal kurz nochmal, vielleicht kannst du mal so, wenn wir jetzt schon am Anfang sind, quasi die Asset-Klassen, die alternativ noch existieren, so gegenüberstellen, wenn du sagst, VC ist für euch eine Asset-Klasse?
Genau, VC ist für uns eine Asset-Klasse und damit meine ich jetzt vielmehr, was passiert noch alles an, also dieser Begriff Equity, ne? Also irgendwie relatives Ownership von irgendeinem Gut, ne? Das gibt es in Real Estate, das gibt es irgendwie im Private Equity überall und wir kennen das irgendwie alle digital von der Börse, aber überall da, wo es analog läuft, ist man eben nicht so Prozesse gewohnt und unabhängig davon, dass wir sagen, okay, wir wollen direkt in eine andere Asset-Klasse rein. Wir fokussieren uns sehr, sehr bewusst auf diese Asset-Klasse und auch in Europa, also Venture in Europa. Aber grundsätzlich unsere Technologie oder die Infrastruktur würde grundsätzlich für alle gehen. Das heißt, wir haben sehr, sehr allgemein über private Kapitalmarkttransaktionen nachgedacht.
Und das finde ich jetzt eben spannend. Du sagst, ihr habt euch bewusst für diesen Markt entschieden. Warum eigentlich? Das ist ja eigentlich der schwierigste Markt von allen, ne?
Ja, auf der anderen Seite ist es auch einer der beliebtesten Asset-Klassen. Also wenn man schaut, zum Beispiel mal in Private Market Assets Bericht von JP Morgan oder anderen Studien, es ist mit die best-performendste Asset-Klasse in den letzten 20, 25 Jahren. Und du hast viele Investoren, die immer mehr Beliebtheit für diese Asset-Klasse haben. Und ja, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir so ein bisschen selbst da drin zu Hause waren. Also ich habe vorher selber gegründet, dann verkauft und danach selber auch so vorher raus investiert. Und ja, mein Co-Founder, der Robert, war vorher in der Schweiz bei EY, hat viel Private Equity und VC-Fonds geauditet. Ja, und das war so ein bisschen das, wo wir uns auskennen und haben gesagt, okay, das können wir auch eben on top zu dieser Infrastruktur noch so ein bisschen mitbringen, ist das Domain-Know-how.
Und wenn du jetzt sagst, ist die, sagen wir, am besten performance Asset-Klasse, das hängt ja wahrscheinlich, und da sind wir wahrscheinlich mitten im Thema jetzt auch drin, das hängt damit zusammen, dass sich Menschen, die da rein investieren, in der Regel auch ganz gut auskennen.
Das ist korrekt, aber es liegt auch daran, dass du vor allem sehr, sehr früh in der Wertschöpfung oder in dem Wachstum eines Unternehmens mitpartizipierst. Ja, wo du ja bei einem IPO irgendwie anfängst und das Unternehmen 1 Milliarde oder 10 Milliarden wert ist, fängst irgendwie in der S-Klasse Venture schon in der Pre-Seed-Runde bei einer viel geringeren Bewertung an. Und das ist eigentlich die Wertschöpfung, die man, sag ich mal, von außen nicht so leicht anknüpfen kann. Ja.
Und Venture ist ein Teil des Wortes Adventure, ne? Das heißt, also da geht es ja irgendwie schon um Abenteuer, was auch darin münden kann, dass das Abenteuer schief geht.
Absolut, absolut. Und das ist natürlich in der Asset-Klasse eben ganz bewusst. Du siehst auch bei Fonds, ne, die diversifizieren sehr, sehr viel. Die wissen sehr, sehr bewusst, da können von den 10 Themen oder 100 Themen, die ich mache, irgendwie 30% über die Wupper gehen. Und darum ist Diversifizierung in der ersten Klasse hochrelevant, ja.
Und dieses Diversifizieren, wie stellt ihr das bei euch sicher? Wir können ja mal vielleicht mal mit eurer Idee mal starten, weil ihr seid ja jetzt auch nicht die allerersten, die sowas machen. Trotzdem, man liest bei eurer Pressemeldung raus, ihr seid ziemlich bold, dass das bei euch jetzt funktionieren kann, was bei anderen vielleicht noch nicht funktioniert hat.
Ja, ich glaube, die Frage ist natürlich, wie man da den Vergleich zieht. Und wir als Enabler, oder wir sehen uns eigentlich da ein bisschen mehr als digitale Enabler, wir haben natürlich Kunden in der ersten Klasse, die das schon sehr, sehr professionell machen, ne? Sei es jetzt irgendwie bestehende Fonds oder Personen, die jetzt gerade einen Fonds aufsetzen oder sehr, sehr aktive Business Angels, nutzen unsere Infrastruktur, um einfach effizienter zu sein als vorher. Ja, und das ist da, wo wir uns positionieren wollen. Vor allem in der Effizienz der Prozesse, die heute ja noch so funktionieren wie vor 30 Jahren, wenn man an die Notargänge denkt. Und genau, das ist da so ein bisschen, dass wir nicht sagen, wir bestimmen, in welche Assets investiert werden, sondern wir ermöglichen vielmehr denen, die sich sehr, sehr gut auskennen, einfach schneller zu arbeiten.
Okay, dann habe ich das vielleicht gar nicht so ganz richtig verstanden, weil du hast jetzt mehrfach Effizienz gesagt. Das bedeutet ja eigentlich, man adressiert Menschen, wie du es gerade sagst, die sich auskennen, die eigentlich sowieso schon in diesen Markt investieren, in diese Asset-Klasse. Ich dachte eigentlich eher, ihr seid vielleicht so ein bisschen näher an den Crowd-Investing-Plattformen sogar dran, die es ja quasi für die breite Masse öffnen.
Nee. Also wir sehen uns sozusagen nicht als eigener Asset-Manager, ne, worunter man natürlich auch so eine Crowd-Finanzierungsplattform sehen kann. Ne, also die ja, sag ich mal, wirklich eigene Assets dann mitbringen und die anbieten. Ja, so verstehen wir uns selber nicht. Also wir sind eigentlich aufgebaut auf einem, ja, wir nennen das intern so eine Universal Truth, ja, wo wir ganz klar sagen, ja, in 10 Jahren werden 90% der Transaktionen am privaten Kapitalmarkt digital stattfinden. Ja, das ist wirklich was, wo wir auch das Unternehmen drauf aufsetzen. Und wenn man, sag ich mal, sich in dieses Zukunftsszenario, in diesen Zustand versetzt, überlegt man, okay, was heißt das zum Beispiel für diese Asset-Klasse Venture? Und da, von da an fangen wir an, allen die Prozesse zu strukturieren. Und die Asset-Klasse Venture hat natürlich auch eine gewisse Adversität an sich, ne, man ist irgendwie adverse Selektion, das heißt, gewisse Player, die den Markt auch sehr, sehr gut kennen, bestimmen eigentlich gerade, worin investiert wird, ja, und das hat natürlich auch in gewisser Art und Weise was Gutes an sich, ne, was sind gelernte Praktiken, und darum ist es uns ganz wichtig, mit den Profis von heute zusammenzuarbeiten.
Das heißt, die Profis von heute, die kommen zu euch von sich aus, also das heißt, ihr seid jetzt nicht jemand, der wie jetzt so eine Crowd-Investing-Plattform ein Angebot offeriert und sagt, bei uns finden bestimmte Sachen exklusiv statt oder sowas, sondern die kommen und bringen ihre Assets mit quasi und verwalten die bei euch unter anderem auch.
Ganz genau.
Gibt ja sowas wie Ledgy, ne? Habe ich mit Otto und Jan auch drüber gesprochen, nur als Beispiel. Ja. Oder hier aus Berlin Bunch, vielleicht mal als Beispiel. Magst du mal da die Abgrenzung ziehen?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, erstmal ist alles, was irgendwie in dem Markt passiert, total begrüßenswert. Ne? Also alles, was irgendwie digital und um die erste Klasse geht, sei es ein Ledgy oder sei es ein Bunch oder auch weitere Anbieter aus Frankreich oder UK. Darauf blicken wir sehr, sehr positiv, weil wir einfach, weil das auch alles auf die These einzahlt, dass es in 10 Jahren deutlich digitaler sein wird. Und wenn es jetzt um uns geht, dann sind wir, glaube ich, ein Experte da drin, wie wirklich so eine Eigenkapitaltransaktion, die heute über Notargänge und andere Prozesse funktioniert, komplett digital stattfinden kann. Und wir haben einen starken Edge da drin, ja, sehr, sehr softwarebasiert zu arbeiten. Ne? Das heißt, wir haben sowohl für Angel-Investoren als auch eben für VCs oder Emerging VCs ganz spezifisch Produkte, ja, die wie eine Software funktionieren, über die ich meine Prozesse abbilden kann und die, ja, ich nenne das dann mal das Backend des Backends, also das, was dahinter passiert, wickelt dann auch diese Transaktion tatsächlich ab. Ja, und so würden wir uns positionieren, ja.
Was haben denn die anderen, die jetzt in dem Markt unterwegs waren, so Token Street, Inventure und so weiter, was haben denn die falsch gemacht? Oder was haben die anders gemacht? Wo ist der signifikante Mehrwert? Ist es eine Timing-Frage jetzt gerade oder gibt es auch inhaltliche Unterschiede?
Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, dass die überhaupt das, sag ich mal, wirklich falsch gemacht haben. Na, also das würde ich gar nicht gerne so äußern wollen. Also auch die Kollegen, denen sind wir auch im Kontakt, und ich glaube, die haben alle eben die Vision, ganz klar auch die erste Klasse zugänglicher zu machen. Es gibt natürlich in dem Bereich, ja, sehr, sehr, sehr sensible Regulatorik, will ich sie jetzt mal nennen, die es einzuhalten gilt. Und ich bin ja vom Hintergrund her ja selbst Informatiker und habe danach in Venture gearbeitet. Mein Kollege, der Robert, hat vorher viel mit dem Regulator gearbeitet. Und ja, wir haben jetzt über 2 Jahre diese Infrastruktur aufgebaut und das über viele Iterationen eben ja an den Markt angepasst. Und ja, haben einfach eine sehr, sehr hohe Sorgfalt, auch wenn es um das Thema Regulatorik geht.
Und weil du es gerade ansprichst, der Regulator ist ja wahrscheinlich die BaFin. Ja, ne? Genau. Wie sehen die euch? Die sind ja wahrscheinlich wichtig für euch, ne? Für euer ganzes Modell.
Absolut. Die BaFin ist absolut wichtig und reguliert natürlich alle Transaktionen auch an in den Alternative Investments. Und wir arbeiten da ganz spezifisch einfach mit Partnern zusammen, also einem Wertpapierinstitut, was auch BaFin reguliert ist.
Und BaFin heißt dann, ihr könntet theoretisch, wenn ihr die Lizenz hättet oder weiß gar nicht, welche Arten von Lizenzen ihr braucht, dann könntet ihr auch europaweit agieren. Zeitgleich hast du gerade die Notargänge angesprochen, das wäre ja ein typisch deutsches Thema eigentlich, ne?
Genau, Notargänge sind ein typisch deutsches Thema. Und das, genau, ist in Deutschland relevant. Die Regulatorik, auf die wir aufsetzen, ist aber eine europäische Regulatorik. Also die stammt eigentlich aus Luxemburg. Also so ein bisschen so ein luxemburgisches Vorbild. Also da wird sie viel angewandt. Und genau.
Im nächsten Mal entscheiden das dann natürlich eigene Lizenz, wie du es auch schon gesagt hast.
Und wo steht ihr da gerade im ganzen Prozess? Hol uns mal ab, vielleicht kannst du mal so eine Timeline skizzieren. Also wo steht ihr quasi heute und was kommt in den nächsten, weiß nicht, 12 bis 18 Monaten?
Also heute stehen wir da, dass unsere Infrastruktur end-to-end technisch sehr gut funktioniert, dass Kunden damit sehr glücklich sind und dass Deals darüber abgewickelt werden. Und es ist so, dass man in so einem, sag ich mal, sehr, sehr komplex, in einer komplexen Infrastruktur natürlich schaut, okay, wo ist man sehr, sehr gut selber darin, das zu entwickeln? Ja, also was müssen wir in die eigene Hand nehmen, eben mit eigener Expertise und eigenen Vorstellungen, und wo kann man eben Dinge mit Vendoren lösen, ja, also mit sehr, sehr guten Vendoren. Und ich glaube, es geht eben auf dem Weg, sich weiter zu etablieren, darum, immer mehr Themen, die wir an Vendoren oder mit Partnern gemeinsam regeln, noch mehr in-house zu regeln. Ja, das wird so sein. Und dann, ja, darüber hinaus, also nachdem man einen starken Fuß im deutschen Markt hat, auch andere europäische Märkte sich anzuschauen.
Was sind so Vendoren? Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen?
Du meinst von der Softwareseite?
Ja, du sagst ja gerade, man kann viel mit guten Vendoren lösen. Ich wollte fragen, worauf referenzierst du da?
Zum Beispiel arbeiten wir für die Erstellung von Verträgen oder die Automatisierung von Verträgen mit einem Berliner Unternehmen LegalOS zusammen. Mhm. Ja, und das ist auch eine tolle Gründerin, mit der wir dir ständig Kontakt sind. Und dann geht es darum, sag ich mal, Wertpapiere oder die Dokumente für die Wertpapiere zu automatisieren. Ja, also das ist ein Thema, das wir zum Beispiel nicht komplett selber intern bauen. Dann ist zum Beispiel, dass es darum geht, dass du aus dem Handelsregister schaust, okay, wer ist wirklich der aktuelle Geschäftsführer in so einem Thema? Ja, oder wie ist irgendwie Capital aufgesetzt? Arbeiten wir zum Beispiel mit North Data zusammen, die aus Hamburg kommen. Das sind jetzt, sag ich mal, zwei von irgendwie zehn Vendoren insgesamt, wo wir am Ende des Tages alles in ein Ökosystem zusammenführen, dass es für den Kunden sehr, sehr einfach ist. Ja, also wenn du überlegst, an Public Markets hast du das Bloomberg Trading Terminal, mit dem du eigentlich alle Transaktionen oder auch fast in alle Assetklassen, sei es jetzt Equity oder Fixed Income etc., alles abbilden kann. So Bloomberg hat so viele Schnittstellen, wo eigentlich dann diese Entscheidungen sehr, sehr einfach ermöglicht werden, dass wir eben auch genau da schauen, wie bringen wir alle Informations- und Entscheidungsflüsse digital zusammen, sodass am Ende der Kunde seine Eigenkapitaltransaktion durchführen kann.
Sag mal was zu eurem Geschäftsmodell. Also bei euch kann man ja, ich habe gelesen, ab 1.000 Euro geht's los bei euch. An diesen 1.000 Euro, wie verdient ihr da Geld?
Es ist so, dass wir hatten ja am Beginn schon von den Experten gesprochen, ja, die unsere Software bzw. unsere Infrastruktur nutzen. Die zahlen eine Setup-Fee, ja, und dann die Investoren, die sie einladen, ja, zahlen dann, sag ich mal, von dem Experten bestimmte Gebühren, ja, um eben gemeinsam in das Asset zu investieren. Mhm. Und wir haben dann auch noch Gebühr auf das Transaktionsvolumen.
Vielleicht mal kurz Angelist, das klingt ein bisschen auch in diese Richtung, ne? Gibt's da Gründe, dass die in Deutschland oder im Dachraum nicht so aktiv sind? Also haben sie ja den Durchbruch absolut Nicht so richtig geschafft, ne?
Also erstmal ist Angelist natürlich auch ein gewisses Vorbild, ja, wenn man in die USA schaut oder wo auch Carter einen tollen Job macht, um diese ganze erste Klasse dann auch digitaler zu gestalten. Angelist hat vor knapp einem Jahr, also der Avlog, der CEO, hat auch in einem Statement bei 20VC im Podcast gesagt, dass sie sich ganz bewusst aktuell aus Europa heraushalten. Was zum einen damit einhergeht, dass sie sagen, okay, wir wollen den amerikanischen Markt aktiv für uns erschließen. Ja, das ist unser Prio-1-Ziel und alles andere ist dem untergeordnet. Und das andere war auch die Regulatorik, die im Binnenmarkt Europa dann angesprochen wurde, die es dann natürlich bei so einem Modell auch zu vereinheitlichen gilt. Und das waren tatsächlich da in die ja nach außen getragene Gründe von Angelist.
Sag mal, wie groß kann das Ganze mal werden, über das wir hier sprechen? Wie groß ist der Markt, den ihr adressiert?
Also, wenn wir jetzt beim Beispiel Angelist bleiben, ich glaube, in der letzten Runde, dann hatten die irgendwie eine Bewertung von 4 Milliarden.
4 Milliarden? Wow.
Das müsste, glaube ich, der letzte Referenzwert gewesen sein. Ja. Du hattest die Asset-Klasse Venture an sich. Du hast irgendwie im europäischen Markt irgendwie knapp 100 Milliarden, was irgendwie im Jahr in die Asset-Klasse geht. Aber wenn du wirklich mal größer denkst, ja, und die überlegst, dass so eine Asset-Klasse wie Venture, genauso wie ein ETF-Portfolio aus Aktien, irgendwie in jedes Rentenportfolio eigentlich gehört oder gehören sollte, kann man sich halt überlegen, dass es nicht nur, sag ich mal, um den geschlossenen Markt der Asset-Klasse als solches geht, sondern grundsätzlich um Assets under Management europaweit oder weltweit. Und so betrachten wir das auch.
Das heißt, eure Herausforderungen sind gerade welche? Ihr müsst versuchen, möglichst viele Nutzer auf die Plattform zu bringen oder Markenaufbau oder erstmal Produkt finalisieren oder was sind eure Themen gerade?
Genau, also unsere aktiven Themen sind einfach, dass wir unsere Kunden, die wir haben, sehr, sehr glücklich machen und weitere Kunden gewinnen. Ja, also im Produkt sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und gehen da jetzt immer mehr auf Kundeneinfragen und Verfeinerungen ein. Mhm. Und gilt für uns, sich jetzt im deutschen Markt einfach noch mehr zu etablieren. Ja, also da werden wir jetzt immer lauter am Markt. Es kommen immer mehr Institutionen auf uns zu, worüber wir uns freuen. Und es geht einfach darum, die jetzt ganz klar glücklich zu machen und weiter zu wachsen.
Wie schaust du eigentlich auf so neuere Anbieter wie Tokenize oder sowas, die ja im Prinzip, sagen wir mal, mit dieser Token-Logik an den Markt gehen und sagen, alles wird tokenisiert?
Sehr, sehr gut finde ich das. Also wenn wir nochmal in das Eingangsstatement gehen, wo ich sagte, in 10 Jahren werden 90% der Transaktionen am privaten Kapitalmarkt digital stattfinden, dann gibt es dafür verschiedene Treiber. Ja, über einen hatten wir gerade gesprochen, das sind die Kunden. Ja, die Kunden erwarten irgendwie digitale Prozesse, weil sie es in allen anderen Lebensbereichen auch kennen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du das Thema Recht und Regulierung. Da hast du mittlerweile eine sehr, sehr digital affine Regulierung, auch in Deutschland. Irgendwie EWPG ist ein Beispiel, was dann herausgekommen ist. Und du hast dann auf der anderen Seite Technologie. Ja, und dann elektronische Wertpapiere oder Distributed Ledger Technologie, wozu die Blockchain dann gehört, ist ganz klar ein Meilenstein, worauf diese zukünftige Bewegung aufgebaut wird. Und von daher finde ich das super, was die Kollegen von Tokenize machen.
Mhm. Jetzt habt ihr gerade eine spannende Personalie noch verkündet. Ne? Ich glaube, Alexander Grimm heißt der, kommt von GetSafe zu euch, war dort, glaube ich, COO, ne?
Richtig, genau.
Ja. Wie kommt der zu euch? Ihr seid ja noch relativ früh, ne? Und jetzt GetSafe, weiß nicht, für die Hörer, die es nicht kennen, ist ja ein sehr etabliertes Unternehmen. Ich glaube, es ist Heidelberg, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Ja?
Sag mal ganz kurz, wie kam es dazu und was hat den überzeugt bei euch?
Der Alex kam tatsächlich über Verbindung bei unseren Investoren. Also da kann man sich einfach mal persönlich kennengelernt. Das war Ende letzten Jahres und einfach gemerkt, dass es persönlich sehr, sehr gut passte. Ja, also haben eigentlich das Kennenlernen intensiviert dann auf dem Oktoberfest, was ein tolles Kennenlernen war. Ja, tatsächlich dann bei der Witz und Brezels und dann im Nachgang hatten ja noch das Zelt dazu gemietet und von da aus ging es eigentlich stetig weiter.
Und aber er wusste Alex, noch, was er da unterschreibt, also nicht 3-4 Maß zu viel.
Nee, tatsächlich, die Unterschrift kam dann auch erst ein bisschen später. Aber Alex ist selber Angel-Investor und hat dann halt am eigenen Leibe erfahren, hey, wie ist es eigentlich in diese erste Klasse reinzukommen? Ja, und die ersten Tickets zu schreiben und welchen Prozessen ist man dann konfrontiert? So, und das war, sag ich mal, so ein bisschen der Berührungspunkt, den er dann selber hatte zu unserem Thema. Ne? Dann eben über den bestehenden Kontakt aus unserem Gesellschafterkreis dann der Kontakt entstanden. Und für ihn war letztendlich überzeugend die technische und regulatorische Infrastruktur, die hier vorhanden ist. Und das hat er sehr geschätzt. Auf der anderen Seite haben wir eben sehr, sehr geschätzt in seiner Historie, wie er ja für so ein digitales Versicherungsprodukt, was auch Fintech ist, ne, so einen europäischen Markt aufgerollt hat. Ne, also GetSafe hat heute mehr als 500.000 Kunden in Deutschland, ist auch europaweit aktiv. Und ich sag mal, das war auch für uns das Match zu sagen, diese sehr, sehr gute Ergänzung im Team, um gemeinsam in den Markt zu starten, haben wir dann ja mit einer Unterschrift versiegelt und freuen uns jetzt zu dritt anzugreifen.
Ja, total spannend. Sag doch nochmal ganz kurz nochmal was zur Regulatorik, weil, sag mal, bisher, das war auch in eurer Pressemeldung, glaube ich, zu lesen, diese 200.000 Euro Investmenthürde, ne, die wird ja durch euch jetzt möglicherweise aufgebrochen. Warum ist denn eigentlich VC generell, also Venture Capital, so eine hochriskante S-Klasse? Also warum wird es als solche eingestuft? Weil man könnte jetzt eigentlich auch sagen, ich weiß nicht, Kryptos, NFTs und sowas konnte auch jeder kaufen oder das Casino kann auch jeder gehen, Pferdewetten und sowas, ist ja auch alles hochriskant.
Ja.
Klingt mir weniger reguliert eigentlich, oder?
Ja. Also es ist so, dass Venture Capital zu den alternativen Investmentklassen eigentlich gehört. Alternative Investments. Und die sind per Definition nicht liquide. Na, also wenn du jetzt eine Allianz-Aktie oder eine Amazon-Aktie kaufst, heute an der Börse, kannst du sie morgen wieder verkaufen, ne, wenn du dich umentscheidest. Aber überall dann, wo wir in den Non-Liquids oder Illiquids sind, dann ist es so für die Anleger, dass die nicht am nächsten Tag sagen können, okay, ich kann jetzt irgendwie meine Assets wieder direkt weiterverkaufen. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt in den AIF, also Alternative Investment Fund, investiere, was alle VC-Fonds in Deutschland sind, dann ist die Mindesthürde davon 200.000 Euro. Ja, und weil eben, das wird angelegt über einen längeren Zeitraum, der Anleger kann sich nicht nächste Woche dann nochmal umentscheiden, das Geld wieder rauszunehmen. Und darum genießen auch diese Asset-Klassen so einen hohen Schutz oder so einen hohen Anlegerschutz. Genau, das gilt vor allem dann, wenn man sein Geld gibt oder wenn man sein Geld an jemand anderen gibt, der das dann verwaltet.
Heißt, es fehlt eigentlich nur der Sekundärhandelsplatz?
Ja, wenn du so weit denken möchtest, würde der Sekundärhandelsplatz fehlen, ja, um die Liquidität so herzustellen. Aber
ja, zu so einem, sag ich mal, liquiden Sekundärmarkt gehört natürlich noch viel mehr als nur, dass die Transaktion tatsächlich am Sekundärmarkt abgebildet werden kann. Das gehört Liquidität dazu, Market Making. Mhm. Also du hast viele Prozesse in den Public Markets, in Aktienmärkten, die das eben liquide machen und rein die Sekundärtransaktion, dass sie passieren kann, das reicht nicht alleine aus. Ne? Also du hast ja auch Secondaries, die in Venture passieren. Also du vor allem, vielleicht hast du es mal mitbekommen, in der Serie A, wo dann irgendwie Angels rausgekauft werden und dann ihre Anteile verkaufen an den weiteren Fonds, das ist dann immer eine Sekundärtransaktion. Das gibt es ja in Venture auch, aber das ist nicht das Einzige, was dazu gehört, ja.
Wenn man jetzt mal so, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre in die Zukunft spult, was würdest du dir denn wünschen? In welchem Kontext, in welchem Atemzug wird denn euer Name und Logo dann genannt?
Also, wir sehen natürlich so ein bisschen Bloomberg auch so ein bisschen als Vorbild, ja, die natürlich jetzt 40 Jahren etabliert sind an den Public Markets. Auf der anderen Seite hast du so ein Thema wie Angelist, was das sehr, sehr digital stark abbildet in den USA. Also den Markt wirklich zu schaffen und zugänglich zu machen, digital und effizient zugänglich zu machen, das ist so ein bisschen die Überschrift, die wir sehen und freuen uns, wenn wir da in 10 Jahren da ja zu den Top-Lernen gehören. Definitiv. Das wäre uns eine Ehre.
Cool. Dann drücke ich euch die Daumen. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich habe gesehen, bei euch auf der Seite habt ihr ein paar offene Stellen. Unter anderem, kannst du vielleicht nochmal gerade kommentieren, ich glaube, ihr sucht gerade relativ früh schon so einen Head of People and Culture, so war das, glaube ich, ne? Ist das für euch das Thema Kultur? Ist das so ein sehr frühes Thema bei euch?
Ja, ich glaube, dass Kultur, ja, die fängt ja irgendwie nicht damit an, dass man vielleicht nur ein paar Snacks oder so ins Büro stellt oder ein paar Werte aufstellt. Kultur ist natürlich eine Sache, die gelebt wird und auch nur von Menschen, die brennen für ein Thema, dann auch, sag ich mal, in das Team getragen werden. Und den ersten Job, davon müssen natürlich die Founder machen. Ja, also es sind wir drei, die das entsprechend vorleben. Mhm. Und in einer wachsenden Organisation, ja, wenn man irgendwie mal sich Get Safe anschaut, die irgendwie bis zu 250 Leute waren, hast du natürlich Personen im Team, die so ein Thema auch mit weitertragen. Und ich glaube, da ist Alex hervorragend auch aufgestellt, um ja solche Werte eben mit zu definieren und das dann auch, also die entsprechende Person auszuwählen, die das tun kann. Und ja, darum hat es die Stelle natürlich sehr, sehr früh in die Ausschreibung geschafft, ja.
Und dann sagen wir was zu eurem Standort, der ist jetzt immer noch Münster oder ist der jetzt Heidelberg dann demnächst?
Er ist tatsächlich Hybrid, ja. Ah, ja. Also ich sitze jetzt gerade in Münster, hier am Hafen, wo unser Büro ist und in Heidelberg haben wir jetzt den zweiten Standort und da ist auch schon neben Alex noch 2 weitere Mitarbeiter seit kurzem und ja, das ist glaube ich ganz gut, weil die Uni Mannheim natürlich ein enormer Talent-Hub ist vor Ort und da die jungen Talente auch immer Zugang zu Themen suchen, mit denen sie sich identifizieren können und ja, da ist, glaube ich, ein kleines Match da.
Sebastian, dann weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du da warst und ja, ich drücke die Daumen.
Jan, herzlichen Dank und bis dahin.
Bis bald, ne? Ciao.
Bis dann, ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.